Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wenn das Vorbild für die künftige Wirtschaftspolitik sein sollte, wieder auf den letzten Drücker mit der heißen Nadel an einem neuen Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit gestrickt wurde oder wie das Investitionsabkommen mit China zustande kam ohne große öffentliche Diskussion, dann kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch oder genauer gute Nacht. Neu ist das Phänomen von Brechstange oder Hinterzimmer ja nicht, was die Sache an sich aber nicht besser macht. Besser als zunächst gedacht lief es auf dem Aktienmarkt in diesem Jahr. Ein Thema in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die wirtschaftliche Lage des Hamburger Hafens schauen. Wie hat sich das Tor zur Welt, so die Eigenwerbung, in diesem Jahr geschlagen? Und auch der Post-Brexit-Vertrag ist ein Thema. Hier geht es bei uns gezielt um Gibraltar. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hitzke. Sowohl gestern als auch vorgestern gab es beim Aktienhandel jeweils neue Bestmarken beim DAX, beim MDAX und beim SDAX. Heute nun hat wohl keiner mehr damit gerechnet, dass es neue Rekorde gibt, aber an der Börse weiß man nie. Also fragen wir mal nach bei Claudia Wehrle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Wie also sieht es aus, Frau Wehrle? Welche Richtung hat der deutsche Aktienindex heute bisher eingeschlagen?
Gut, es ist ein eher ruhiger Jahresausklang. Viele haben die Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen. Der DAX steht jetzt bei 13.767 Punkten, also rund 130 Punkte unter seinem gestrigen Rekordhoch. Wenn wir auf das abgelaufene Börsenjahr zurückschauen, es gab turbulente Tage. Die Ausbreitung der Corona-Pandemie hat nicht nur unseren Alltag, sondern auch die Finanzmärkte ziemlich durcheinander gewirbelt. Im März ist der DAX innerhalb kurzer Zeit um fast 40% eingebrochen, stand damals nur noch bei 8.255 Punkten. Neben mir sitzt Robert Halver, Aktienmarktstratege bei der Baader Bank. Herr Halver, wie ist denn dieser Einbruch zu erklären gewesen?
Das war eben diese Corona-Krise, sowas hat ja niemand eingeschätzt. Das ist ja die größte Heimsuchung auch wirtschaftlicher, medizinischer Art seit dem Zweiten Weltkrieg. Das hat die Börse so noch nicht erlebt. Von daher haben die Börsen dann gesagt, weiße Fahne gehissen, gesagt, wir wollen nicht mehr, wir brechen massiv ein. Man wusste nicht, wie es jetzt weitergeht.
An Hilfsmaßnahmen hat es ja nicht gemangelt. Sowohl die Notenbanken als auch die nationalen Regierungen standen bereit, um die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen abzufedern. Ausgestanden ist die Pandemie immer noch nicht. Wie passt das denn zusammen, dass wir jetzt neue Rekordstände gesehen haben?
Die Finanzpolitik hat sehr schnell reagiert. Sie hat Geld ausgegeben, die Notenbank hat das Geld gedruckt. Damit konnte man die Konjunktur in Europa und Amerika stabilisieren. Es ist nicht ausgestanden und wir wissen auch nicht, wie lange der Staat noch hier Hilfe leisten muss. Aber wenn es sein muss, wird er Hilfe leisten, weil der Staat natürlich auch will, dass die soziale Ruhe auf der Straße erhalten bleibt. Wir reden ja alle von Perspektive. Wir brauchen ja eine Perspektive. Politik wird ja nicht für die Börse gemacht, sondern eben auch für die Menschen, die beschäftigt sind. Und hier werden wir weiterhin massive Maßnahmen erleben. Und ich weiß nicht, ob meine Enkelkinder jemals wieder vernünftige Zinsen erleben werden.
Das Jahr 2020 war auch reich an Skandalen. Einen greife ich mal heraus. Da ging es um den Zahlungsdienstleister Wirecard. Dass ein Unternehmen, das im DAX gelistet ist, durch Betrügereien Schlagzeilen macht, dass das pleite geht, das hat es bislang zumindest so noch nicht gegeben. Wie sehr hat das dem Image der Börse geschadet?
Wir haben alle geschlafen. Wir haben ja gedacht, mit Wirecard hätten wir eben auch ein Unternehmen, das mit den großen Hightech-Giganten in Amerika mitstinken kann. Und da hat man, glaube ich, geschlafen und weggeguckt, als dann irgendwelche Probleme mal so langsam von Zeitungen aufgedeckt wurden. Das darf nicht mehr passieren, weil das die Aktienkultur in Deutschland, die ja ohnehin nur ein kleines Pflänzchen ist, noch weiter beschädigen könnte. Das heißt, wenn sowas nochmal passieren sollte, muss man eigentlich wie die spanische Inquisition zugreifen und sagen, hier wird sofort dagegen agiert, damit eben aus einem Skandälchen kein großer Skandal wird, der am Ende dazu führt, dass immer mehr Menschen meinen, keine Aktien haben zu müssen, die aber nötig sind, um die Altersvorsorge noch stemmen zu können.
Die Börse hat reagiert. Der DAX wird im kommenden Jahr größer werden, nicht mehr 30, es werden 40 Unternehmen sein. Die Bedingungen sind angepasst worden, um in einem der Indizes überhaupt gelistet zu sein. Sind da Schritte in die richtige Richtung?
Das ist ein erster wichtiger Schritt, aber ich bin der Meinung, man sollte den großen DAX mit der zweiten Ebene, dem MDAX, fusionieren, zusammenbringen, damit wir einen großen deutschen Leitindex haben. Da wird dieser Index auch viel attraktiver. Gerade Deutschland hat ja in der zweiten Reihe die Industrieunternehmen, die Potenzial haben, die Patente haben, die sollten auf aufgewertet werden. Dann können wir mitstinken.
Ganz kurz, was bleibt für Sie in Erinnerung vom Börsenjahr 2020?
Demut. Ich als Analyst habe lernen müssen, dass man Dinge nicht einschätzen kann. Es gibt immer Dinge, die man nicht auf dem Plan hat. Und vor allen Dingen, eins ist klar, die Natur hat die Oberhand. Da kann der Mensch nichts machen.
Lassen Sie uns an dieser Stelle noch ganz kurz einen Blick auf die große Politik werfen. Lange ist verhandelt worden. Nun haben sich China und die EU auf ein Investitionsabkommen geeinigt. Ein Abkommen, das unter anderem den Marktzugang für europäische Unternehmen in China verbessern soll. Was bringt's?
Europa will sich ein bisschen von Amerika emanzipieren, nach beiden Seiten sozusagen offen sein. Aber wenn man das Handelsabkommen jetzt mal genauer abklopft, da ist nicht sehr viel geregelt. Das ist ein erster Schritt. Aber da gibt es noch so viele Dinge, die nicht abschließend behandelt sind. Da kann man sich noch lange streiten. Aber Europa will einfach auch Washington und dort Joe Biden zeigen, naja, wenn du mit uns wieder anbändeln möchtest, ja, dann muss die Mitgift stimmen.
Sagt Robert Halver von der Baader Bank.
Ja, soweit also eine Bilanz zum Börsenjahr 2020, das in rund 20 Minuten bereits endet, und eine Einschätzung zum Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und China. Beim Handel mit Aktien geht also ein turbulentes Jahr zu Ende. Wie turbulent, Frau Werle, ging es denn heute noch auf dem Devisenmarkt zu?
Der Euro zwischenzeitlich so teuer wie seit 2 Jahren nicht mehr. Dafür gibt es mehrere Gründe. Viele Baustellen konnten jetzt zum Ende des Jahres, wenn auch nicht geschlossen, aber doch zumindest, dass man hat Fortschritte gesehen. Da ist die breit angelegte Verteilung der Corona-Impfstoffe, das Brexit-Abkommen, wenn auch spät, aber immerhin, das liegt auf dem Tisch. In den USA ist ein neues staatliches Hilfspaket auf den Weg gebracht worden. Das alles hat Anleger risikofreudiger werden lassen. Sie sind raus aus dem Dollar gegangen. Von dieser Dollarschwäche profitiert der Euro. Der kostet jetzt 1,2273 $. Das britische Pfund am Tag des Parlamentsentscheids zum Brexit-Deal fester. Ja, neue Rekorde gibt es beim Bitcoin. Die Digitalwährung erlebt in diesen Tagen einen rasanten Höhenflug.
Das kann man wohl so sehen. Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite ist von -0,58 auf -0,56% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet $1,878,24.
Schauen wir noch auf Einzelwerte beim Handel mit Aktien. Heute gab es ja wieder einige Corona-Meldungen mit entsprechenden Reaktionen bei den Anlegern.
Das kann man so sagen. In Großbritannien hat als erstes Land weltweit grünes Licht für den Impfstoff von AstraZeneca gegeben. An der Börse kommt das gut an. Delivery Hero möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Der Essenslieferdienst gehört zu den großen Profiteuren der Corona-Pandemie. Einfach wenn Menschen zu Hause bleiben, wenn sie gezwungen sind, sich selbst ihre Mahlzeiten zuzubereiten, nutzen viele auch die Möglichkeit, sich Essen liefern zu lassen. Aktien von Delivery Hero 1% im Plus.
Und nicht gefragt sind heute Autowerte. Was ist der Grund?
Das hängt mit dem starken Euro zusammen. Der macht Produkte, die in Ländern verkauft werden, wo nicht mit Euro bezahlt wird, tendenziell teurer. Und das ist ein Wettbewerbsnachteil. Von Daimler einmal abgesehen, VW-Aktien 0,4% im Minus. VW-Papiere geben 0,5% nach.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main, wo heute schon um 14 Uhr Schluss ist und ein Strich unter das Börsenjahr 2020 gezogen werden kann. Und was da dann steht, mehr dazu dann in unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft gegen 17.26 Uhr. Die Börse, sie ist ein Gradmesser für die wirtschaftliche Lage in Deutschland, wenn auch stark mit Spekulationen behaftet. Ein anderer Gradmesser, und das etwas handfester, ist der Transportbereich, die Nachfrage, die Verteilung und auch der Umschlag von Gütern. Und wichtigster Umschlagplatz in Deutschland ist hier der Hamburger Hafen. Wie hat dieser für die Region wichtige Arbeitgeber die Corona-Pandemie bewältigt? Wie will er konkurrenzfähig bleiben? Unter anderem diesen Fragen ist unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder nachgegangen.
Die gute Nachricht vorweg. Die düsteren Prognosen aus dem Frühjahr haben sich nicht bewahrheitet. Der Hamburger Hafen schlägt zwar immer noch weniger Container und Massengüter um als vor der Corona-Krise, trotzdem würden die Umschlagzahlen im Vergleich zum Vorjahr nur um 8-9% sinken, schätzt der Chef der Hafen Hamburg Marketing GmbH Ingo Ickloff.
Das ist noch ein richtig gutes Ergebnis angesichts der Situation. Wir haben das nicht mehr aufgeholt, was wir in den ersten 6 Monaten verloren haben. Aber das zweite Halbjahr hat dazu geführt, dass der Verlust nicht zweistellig geworden ist. Auch daran gemessen sind wir mit einem blauen Auge davongekommen, würde ich sagen.
Im Frühjahr mit dem harten Lockdown in Fernost waren die Importe stark eingebrochen und auch die Exporte stockten. Seit Sommer steigen die Zahlen wieder, unter anderem deshalb, weil die Deutschen in Kauflaune sind und sich für das Leben im Lockdown einrichten, sagt Jan Ninnemann von der Hamburger Consulting-Firma HTC.
Der Import boomt, die Leute kaufen wie verrückt. Der Lockdown schlägt hier nochmal zu, sodass Fernseher, Spielkonsolen eben nochmal zu den geringeren Mehrwertsteuersätzen gekauft werden. Auch andere Händler machen sich die Lager nochmal voll und insofern boomt der Umschlag im Hamburger Hafen im Moment.
Und das gilt nicht nur für die Importe von Unterhaltungselektronik, sagt Ingo Eckloff von Hafen Hamburg Marketing.
Auch das ist eine Auswirkung von Corona gewesen. Länder wie Russland und Frankreich haben ihre Exporttätigkeiten bei Getreide eingestellt, wahrscheinlich um nationale Reserven zu behalten. Und da sind die deutschen Getreidehändler eingesprungen und haben ihre Lager leergeräumt und haben in erheblichem Maße exportiert. Ich glaube, im ersten Quartal hatten wir eine Steigerung von 177% im Bereich Getreide. Er hat aber den Rest nicht ausgeglichen.
Die Häfen in Rotterdam und Antwerpen, also die Nummer 1 und Nummer 2 in Europa, hat die Krise weniger hart getroffen. Gegenüber Hamburg haben beide Häfen einen entscheidenden Vorteil. Es sind Tiefwasserhäfen und niemand muss sich Gedanken darüber machen, dass die Containerfrachter immer größer werden und damit mehr Tiefgang haben als früher. Anders in Hamburg. Dort begrenzt die Tiefe der Elbe den Zugang zum Hafen. Nach jahrelangen Klagen und Gerichtsverfahren wurde der Fluss 2020 auf 13,5 Meter vertieft und an einigen Stellen verbreitert. Ein Problem, die Einfahrt besonders großer Schiffe in den Hafen, wurde gelöst. Dafür ist aber ein anderes entstanden.
Vom BUND aus beobachten wir ja schon seit Jahren, dass der sogenannte Sedimenttransport, also das Material, was aus der Nordsee kommt, immer weiter zunimmt und der Hamburger Hafen verschlickt. Diese Tendenz gibt es schon seit Jahren.
Manfred Brasch vom Hamburger Bund für Umwelt- und Naturschutz, aber auch Wasserbauingenieure hatten schon vor den Baggerarbeiten gewarnt. Mit jeder Vertiefung drückt die Nordseeflut kräftiger in die Elbe und transportiert dann auch mehr Schlick in den Hafen. Dazu kommt, vom Oberlauf der Elbe kommt weniger Wasser in Hamburg an als in den Vorjahren. Deshalb verschlicken die Hafenbecken und Teile der Fahrrinne. Permanent sind deshalb Baggerschiffe im Einsatz.
Wir haben ja in den letzten 10, 15 Jahren eine rasante Entwicklung der Baggermengen, speziell in Hamburg. Vor der letzten Elbvertiefung, die ist ungefähr 20 Jahre alt, lagen wir bei rund 2 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Jetzt liegen wir schon bei 11 Millionen, 12 Millionen.
Jedes Jahr kosten die Baggerarbeiten im Hafen einen fast dreistelligen Millionenbetrag. Der Schlick wird ein paar Kilometer flussabwärts oder in die Nordsee verfrachtet. Der Flutstrom spült die Sedimente aber wieder zurück. Und die Idee von Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann, den Schlick weiter draußen, vor dem Naturschutzgebiet nahe der Insel Neuwerk zu verklappen, lehnen Schleswig-Holstein und Niedersachsen ab, der BUND sowieso. Eine andere Idee von Michael Westhagemann stößt auf mehr Gegenliebe. Angesichts stagnierender Umschlagzahlen setzt der Wirtschaftssenator auf echte Innovationen im Hafen.
Wir alle sehen, dass wir Kohle und Öl zurückfahren und zu einem neuen, neuen Stoff kommen, nämlich dem Wasserstoff, der Riesenpotenziale bietet für die Zukunft, auch für den Hafen, um dann am Ende den Hafen auch klimaneutraler zu gestalten.
Lkw und Schiffe könnten eines Tages mit Wasserstoff angetrieben werden. Vor allem aber könnten die großen Industriebetriebe im Hafen das Gas als Energiequelle nutzen. Mindestens 100 Megawatt Leistung sollte der Elektrolyseur haben, der grünen Strom aus Schleswig-Holstein nutzen soll, um Wasserstoff zu erzeugen. Und noch einen für Hamburger Verhältnisse revolutionären Vorschlag hat der parteilose Wirtschaftssenator und einstige Industriemanager gemacht: eine begrenzte Zusammenarbeit der eigentlich konkurrierenden Terminalbetreiber.
Die müssten mal Gespräche führen und müssten mal schauen, gibt es große Synergiegeschäfte, wenn man deren beide Geschäfte unter ein Dach fährt.
Nur so könne man auf Dauer der Konkurrenz aus Rotterdam und Antwerpen trotzen. Nur so könne der gestiegenen Marktmacht der Reedereien mit neuer Stärke begegnet werden. Auf den Hamburger Hafen warten im neuen Jahr also jede Menge Aufgaben, begleitet von der Hoffnung, dass sich die Corona-Krise langsam aber sicher abschwächt und die Umschlagzahlen wieder dauerhaft steigen.
Axel Schröder blickte auf die wirtschaftliche Lage des Hamburger Hafens. Die EU-Führung hat heute das neue Abkommen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit unterzeichnet, über das ebenfalls heute noch das britische Parlament abstimmen wird. Bei diesem Last-Minute-Abkommen fehlt allerdings ein wichtiger Punkt: Gibraltar an der Südspitze Spaniens. Das Überseegebiet ist nicht Teil des Deals zwischen Brüssel und London. Noch nicht jedenfalls. Und viele hoffen nun, dass da noch was geregelt wird, um einen komplizierten Grenzverkehr zu vermeiden. Mehr dazu aus Madrid von Oliver Neuroth.
Juan José Uceda nennt sie das Nadelöhr. Die Grenze zwischen Gibraltar und Spanien, über die jeden Tag mehr als 15.000 Menschen pendeln. Es sind vor allem Spanier, die in Gibraltar arbeiten. Morgens fahren sie auf die Halbinsel, abends wieder zurück. Juan José hat das 4 Jahre lang gemacht. Meistens musste er nur seinen Personalausweis hochhalten und wurde durchgewunken. Dieser Übergang ist nicht darauf ausgelegt, eine Grenze zu einem Drittstaat zu sein. Es gibt nicht einmal genügend Fahrspuren, um einen einigermaßen fließenden Verkehr zu gewährleisten, wenn die Ein- und Ausreisenden dort ihre Pässe stempeln lassen müssen. Dann kommt es zu kilometerlangen Autoschlangen. Es wird Stunden dauern, nach Gibraltar zu seinem Arbeitsplatz zu kommen. Spaniens Außenministerin Arantxa González Laya warnt, die Schlangen an der Grenze würden so lang werden, wie wir es in den vergangenen Tagen in Dover gesehen hätten. Rund 200 Lkw fahren täglich nach Gibraltar. Sie müssten aufwendig kontrolliert werden, sollten sich Spanien, Großbritannien und die Kolonie bis Freitag nicht auf ein Abkommen zum Grenzverkehr einigen. Denn zwischen Gibraltar und Spanien entsteht eine EU-Außengrenze.
Es ist eine Frontera, que sería la más dura.
Sie könnte die härteste Grenze Großbritanniens werden, so die spanische Außenministerin im Radiosender RNE. Diese Grenze wäre der einzige Fleck, an dem wir den harten Brexit erleben würden, den wir doch alle stets verhindern wollten, vom ersten Moment an. Wir wollten ihn verhindern, weil wir die Konsequenzen kennen. Die Verhandlungen liefen notfalls bis zur letzten Sekunde, so González Laya, bis Donnerstag 23.59 Uhr. Die Ministerin nahm Anfang der Woche auch das Wort Ultimatum in den Mund, das man Großbritannien stelle. Es steht viel auf dem Spiel, für beide Seiten. Ohne Abkommen hätten die Bürger von Gibraltar keinen Zugang mehr zum spanischen Gesundheitssystem, zu Fachärzten dort. Ihre Autos wären auf europäischen Straßen wohl nicht mehr versichert und Gibraltar läge außerhalb des europäischen Luftraums. Der Premierminister des Überseegebiets gibt sich cool. Fabian Picardo stellte in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen Gibraltars klar: Wir sind nicht in die Verhandlungen gegangen und haben gesagt, bitte, bitte, wir brauchen einen Deal. Wenn du das tust, stehst du am Ende als Verlierer da. Wir sind gerüstet für ein No-Deal-Szenario mit Spanien. Wir sind uns sicher, dass der Wohlstand Gibraltars nicht gefährdet wäre. Doch die Bewohner von Gibraltar wissen, was sie am spanischen Nachbarn und der EU haben. Beim Brexit-Referendum 2016 stimmten knapp 96% von ihnen dafür, dass Großbritannien Teil der Europäischen Union bleibt. Und so gibt auch Premierminister Picardo zu: Gibraltar wolle den Deal und er sei optimistisch, ihn noch zu erreichen. So denkt auch Juan José Uceda, der jahrelange Pendler aus Spanien, der sich inzwischen für eine Organisation spanischer Beschäftigter in der britischen Kolonie engagiert. Es geht einfach um zu viel, um das Ganze scheitern zu lassen. Ob wir durch ein Abkommen besser dastehen als jetzt, werden wir sehen. Dass über all das aber 2 Tage vor dem Brexit noch verhandelt wird, wo doch 4 Jahre Zeit waren, verstehe ich nicht. Das besorgt mich auch. Immerhin, eine Einigung gibt es schon mal. Wer täglich die Grenze zwischen Spanien und Gibraltar überquert, kann noch bis zum 31. Dezember einen speziellen Ausweis bekommen. Der soll sicherstellen, dass es unkompliziert ohne große Kontrollen von der einen in die andere Richtung geht. Wer allerdings im neuen Jahr einen Job in Gibraltar beginnt, muss sich, Stand jetzt, auf jede Menge Passstempel einstellen.
Oliver Neuroth über Gibraltar, die vergessene Kolonie im Post-Brexit-Abkommen zwischen der EU und Großbritannien. Wir hatten das an der Börse bereits angesprochen. In Großbritannien steht ein zweites Präparat zum Impfen bereit, denn dort wurde der gemeinsam entwickelte Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns AstraZeneca zugelassen. Jenny Bein berichtet.
Eine britische Erfolgsgeschichte. So nannte es Gesundheitsminister Matt Hancock am Morgen, als er im BBC-Fernsehen die Zulassung des Covid-19-Impfstoffes der Universität Oxford und des Pharmakonzerns AstraZeneca verkünden konnte.
This is a really significant moment in the fight against this pandemic.
Dies ist ein sehr wichtiger Moment im Kampf gegen die Pandemie, denn ein Impfstoff ist unser einziger Ausweg. Die Zulassung des Oxford-AstraZeneca-Impfstoffs ist eine gute Nachricht für das ganze Land. Es ist eine wahre britische Erfolgsgeschichte. Und das sind wirklich gute Nachrichten heute Morgen.
This is a real British success story. And so this is really good news this morning.
Insgesamt hat die britische Regierung 100 Millionen Dosen des Impfstoffes bestellt. 4 Millionen davon sollen schon in den nächsten Tagen zur Verfügung stehen. Die ersten Impfungen mit dem Oxford-AstraZeneca-Impfstoff sind schon für Montag geplant. Im Vergleich zum Produkt von BioNTech/Pfizer hat der neue Impfstoff einige wichtige Vorteile. Er ist günstiger und er muss nicht bei minus 70 Grad gelagert werden, sondern lediglich bei Kühlschranktemperatur. Außerdem betont Gesundheitsminister Hancock.
Die zuständige Arzneimittelbehörde hat den Impfstoff nicht nur zugelassen, sondern auch bestätigt, dass die Immunität bereits 14 Tage nach der ersten Impfung eintritt. Damit können wir die Zahl der Menschen mit einer Impfung enorm beschleunigen.
Die zweite Impfung muss innerhalb von 4 bis 12 Wochen erfolgen. Die britische Impfkommission rät, die ersten verfügbaren Impfdosen zu nutzen, um möglichst vielen Menschen in der höchsten Risikogruppe diese erste Impfdosis zu geben.
In Großbritannien ist der Weg für einen zweiten Impfstoff gegen das Coronavirus frei, Jenny Bein berichtete. Und um 13.56 Uhr kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Berichte über eine Einigung zwischen der EU und China auf ein Investitionsschutzabkommen sorgen in den Wirtschaftsredaktionen nicht gerade für Begeisterung.
7 Jahre lang habe Chinas Regierung die EU in den Verhandlungen zum Narren gehalten, meint die Süddeutsche Zeitung. Derweil hat sie alle Regeln ignoriert, europäische Firmen gegängelt und jegliche Zugeständnisse verweigert. Gleichwohl ist die EU nun bereit, das nach Pekings Kurswende eilig zum Abschluss gebrachte Investitionsabkommen zu unterzeichnen. Dass sich Brüssel auf dieses Manöver einlässt, ist ein Fehler. Peking verfolgt eine klare nationale Industriepolitik, die heimische Firmen bevorzugt. Mit dem neuen Abkommen hat die EU die europäische China-Politik nicht neu geordnet, sondern geschwächt. In China, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ist Recht letztlich immer nur das, was die Parteiführung in ihrem eigenen Interesse als solches definiert. Wie wird es wohl einem Investor ergehen, der dereinst unangenehm auffällt, etwa durch eine besondere Innovation, deren Geheimnisse er nicht preisgeben will? Daraus nun allerdings zu schließen, man solle mit China gar keine Abkommen schließen, weil Peking sich ja doch nicht an Recht und Gesetz halte, wäre falsch. Es wird vielmehr darauf ankommen, bei Konflikten nicht leisetreterisch aufzutreten. Fehlverhalten muss von Anfang an klar benannt werden. Ein weiteres Thema ist der Hilferuf der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Viele Kliniken könnten schon bald die Gehälter nicht mehr zahlen. Ursache dafür sei nicht allein Covid-19, notiert die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Die Kliniklandschaft ist seit Jahren reformbedürftig. Doch die Probleme, Versäumnisse und aktuellen Engpässe, die sich nun im Corona-Winter auftürmen, dürfen nicht auf dem Rücken des Personals in den Krankenhäusern ausgetragen werden. Eine Zahlungsunfähigkeit der Kliniken bei den Gehältern muss unbedingt vermieden werden. Nach Ansicht des Kölner Stadtanzeigers brauchen die Kliniken jetzt zweierlei: kurzfristige Liquiditätshilfen und langfristig endlich eine Krankenhausplanung, die ihren Namen verdient hat. Zu den kurzfristigen Hilfen. Während das Geld im Frühjahr mit der Gießkanne an die Kliniken verteilt wurde und einige mehr erhalten haben als benötigt, sind die aktuellen Finanzhilfen zu knapp bemessen. Der Vorschlag der Kliniken, dass sie Abschlagszahlungen erhalten und dann Ende 2021 spitz abrechnen, klingt vernünftig.
Und mit diesem Hinweis auf eine Krankenhausplanung, die ihren Namen auch verdient, endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Tobias Oehlmeier begrüßt Sie dann gleich hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Beitrag über Ärzte und falsche Atteste. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.